NDR Info. Themen des Tages.
Polarisierung kann auch zu Radikalisierung führen, so der BKA-Chef heute bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik 2025. Die Zahlen sind im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Dazu hören wir gleich auch Einordnungen eines Extremismusforschers. Das Aus des großen deutsch-französischen Rüstungsprojekts hallt auch noch nach. Wie können künftige Kooperationen aussehen und welches Zeichen sendet man auch unter anderem nach Russland? Und kurz vor der Fußball-WM in den USA zeigen sich nun erste Probleme, die durch die strikte Einreisepolitik entstehen. Unter anderem ist ein Schiedsrichter wieder nach Hause geschickt worden. Zu den Details gleich unser Sportreporter. Das alles in der kommenden halben Stunde. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Die politisch motivierte Kriminalität bleibt in Deutschland auf hohem Niveau und hat sogar leicht zugelegt. Heute sind die aktuellen Zahlen des Bundeskriminalamts vorgestellt worden und Gewalttaten haben in 2025 weiter zugenommen. Doch was zählt eigentlich alles zu politisch motivierter Kriminalität? Die offizielle Erläuterung beschreibt, dass zum Beispiel die demokratische Willensbildung beeinflusst werden soll, die Verhinderung politischer Ziele oder dass Gewalt gegen Personen ausgeübt wird wegen ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen politischen Haltung oder aufgrund von Vorurteilen der Täter bezogen auf Nationalität. Dazu gehören aber auch Taten, die sich gegen den Bestand und die Sicherheit der Bundesrepublik richten. Also, das Feld ist ziemlich weit und man muss unterscheiden bei den Zahlen. Wir ordnen das gleich nochmal ein. Zunächst aber fasst Jasper Ruppert die heute vorgestellte Statistik zusammen.
Auf einem Höchststand sind die Zahlen der politisch motivierten Kriminalität im vergangenen Jahr angelangt. Das ist das Ergebnis, das CSU-Innenminister Alexander Dobrindt und der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch heute in Berlin vorstellen. In kaum einem Bereich gibt es eine positive Entwicklung. So gibt es laut Dobrindt
mit Abstand die meisten Gewaltdelikte von rechtsextremen Tätern.
Und das mit deutlichem Zuwachs. Noch größer ist der Zuwachs
gerade in der linken Szene.
Und so geht es weiter. Bei Antisemitismus
ein deutlicher Anstieg im Bereich.
Ebenfalls ein Problem sieht Dobrindt bei
Hass, Hetze und Gewalt gegenüber Amtsträgern.
Außerdem stelle man fest,
dass die Straftaten gegenüber die Polizei um 4,7% gestiegen ist.
Auch Gewalt gegen Frauen oder queere Menschen hat zugenommen. Fast 86.000 politisch motivierte Straftaten haben die Behörden im vergangenen Jahr erfasst. 2% mehr als im Vorjahr und ein Allzeithoch. Darunter fallen Sachbeschädigungen, etwa von Wahlplakaten, Beleidigungen, das Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole, aber auch tätliche Angriffe. Woher kommt diese Entwicklung? Der Präsident des Bundeskriminalamts Münch nennt bei der Vorstellung des Berichts mögliche Ursachen.
Erstens, wir sehen eine zunehmende Polarisierung und das kann zu einer Radikalisierung führen, die sich durch Gewalttaten gegenüber Andersdenkenden oder dem politischen System am Ende äußern. Und zweitens, der weiterhin bestehende große Einfluss extremistischer Propaganda, zum Teil aus dem Ausland, spiegelt sich auch am Ende in der Gewaltbereitschaft wider. Und drittens, internationale Konfliktlagen emotionalisieren, auch in Deutschland.
Diese Konfliktlagen, wie beispielsweise der Gaza-Krieg, verstärkten Radikalisierungsprozesse und Gewalttaten. Bei all den ernüchternden Zahlen legt Dobrindt heute den Fokus auf einen bestimmten Bereich, nämlich die Gewalt gegen Amts- und Mandatsträger, besonders im Kommunalen. Der Innenminister verteidigt in diesem Zusammenhang den umstrittenen Paragraphen 188, der Politikerbeleidigung unter Strafe stellt.
Wir reden von Tausenden von Kommunalpolitikern, die wir schützen wollen, die dringend gebraucht werden, von denen wir sehen, dass es einen Effekt inzwischen gibt, dass sie sich zurückziehen, dass die Bereitschaft zurückgeht, sich dort zu engagieren, dass Hass, dass Hetze, dass Bedrohung ein Grund auch dafür ist, dass sich Menschen zu diesem Dienst nicht mehr bereit erklären.
Für Änderungen des Paragraphen, die Spitzenpolitiker betreffen würden, zeigt sich Dobrindt zwar offen, doch der ursprüngliche Gedanke sei der Schutz von Kommunalpolitikern gewesen und die solle man weiter im Blick behalten. Sowohl Dobrindt als auch BKA-Präsident Münch sprechen von der Kommunalpolitik als Basis der Demokratie. Auch deswegen wolle man präventive Schutzkonzepte für Amtsträger verstärken. Eine positive Entwicklung bei den sonst hauptsächlich ansteigenden Zahlen der politisch motivierten Straftaten kann Dobrindt aber doch nennen.
Ich glaube, dass wir feststellen können, dass wir bei dem Thema Reichsbürger in der Vergangenheit Erfolge zu verzeichnen haben. Wir haben einen Schwerpunkt in der Vergangenheit ja auch da gesetzt, um den Entwicklungen etwas entgegenzuhalten. Das ist funktionsfähig, das hat auch abschreckende Wirkung.
Um die hohen Zahlen bei rechts- und linksextremer Gewalt anzugehen, wolle man man Polizei und Verfassungsschutz besser aufstellen. Außerdem soll Gewalt gegen Einsatzkräfte schärfer bestraft werden. Gemeinsam mit dem Bundesjustizministerium bereite man einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.
Soweit der Bericht aus Berlin von Jasper Ruppert. Und zur Einordnung und den Konsequenzen jetzt ein Extremismus-Experte, der lange an der FU Berlin tätig war, Professor Hajo Funke. In den vergangenen 10 Jahren sei das eine Verdopplung gewesen der Zahlen, sagte Innenminister Dobrindt von der CSU. Ich habe Herrn Funke gefragt, was für ihn besonders wichtig ist. Die absoluten Zahlen, die Veränderung der Zahlen oder auch die vermutete Dunkelziffer von Straftaten?
Also den Anstieg und die Dunkelziffern, selbstverständlich. Der Anstieg ist im 10-Jahres-Schnitt um das Doppelte gewachsen, was die Straftaten anlangt, aber auch was die Gewaltstraftaten anlangt. Und da fällt auf, dass die Gewaltstraftaten von rechts erneut gestiegen sind und nach deren Einschätzung und Statistik auf knapp 1600, nach der Einschätzung der verschiedenen Opferberatungsstellen, jedenfalls im letzten Jahr, die neuen Zahlen liegen noch nicht vor, auf rund das Doppelte. Das heißt, es gibt eine Art Untererfassung und damit auch die Antwort auf die Dunkelziffer. Ja, die Dunkelziffer ist sehr viel höher. Vieles wird nicht gemeldet aus Angst vor Rache. Und für meine Wahrnehmung ist das ein besonderes, markantes Problem. Die Gewaltstraftaten gegen Schwache, gegen Mandatsträger, gegen politische Gegner, gegen Frauen, gegen Queer und gegen sogenannte Migrantinnen und Migranten bzw. sogenannte Fremde. Und das hat zugenommen und ist eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft.
Fast die Hälfte der politisch motivierten Straftaten, rund 43.000, waren ja rechtsextrem motiviert. Auch in diesem Spektrum nehmen die Gewalttaten zu. Aber vielleicht ja auch noch mal besonders erwähnenswert, im linksextremen Spektrum, da ist der Anstieg bei Gewalttaten ja besonders groß, um mehr als ein Drittel. Wie ordnen Sie das ein?
Einer der Gründe sind die Versuche der Linken oder der Linksextremen auf Demonstrationen gegen die rechte und rechtsextreme Gefahr zu demonstrieren. Und dann kommen sie natürlich, erst recht, wenn sie vor zivilen Ungehorsam reden, was sie tun, mit der Polizei in Konflikt. Und das wird eben als Straftaten bzw. als Gewaltstraftaten aufgenommen. Daraus, das ist vor allem der Grund, dass sich die Zahl erheblich erhöht hat.
Jetzt kommen wir natürlich auch zu den Ursachen, also der Frage, warum es denn ein weiteres Zunehmen gibt. Und zunehmende Polarisierung könne zu Radikalisierung führen, sagte BKA-Chef Münch heute bei der Vorstellung der Zahlen. Also müsste man dann bei der Polarisierung auch den Druck rausnehmen? Würde das mittelfristig dann zu einem Absinken der Zahlen führen, Ihrer Meinung nach?
Das denke ich schon, zusammen natürlich mit dem, dass die entsprechenden Sicherheitsinstitutionen gegen Straftaten und vor allem Gewaltstraftaten noch angemessener als bisher vorgehen. Da ist immer noch Luft nach oben. Aber insgesamt gesellschaftlich sind wir in der Tat sehr schwierigen. Das zeigen auch die Debatten um Reformen, die nicht stattfinden oder nicht zureichend stattfinden, nach Ansicht vieler. Wir sind in schwierigen Zeiten. Es gibt interne Krisen. Kein Wachstum, Arbeitslosigkeit nimmt zu, viele Insolvenzen, aber auch international. Die Kriege sozusagen regieren in unser eigenes gesellschaftliches System hinein, weil sie die Versorgung erschweren, weil sie Inflation antreiben, weil sie die Benzinpreise erhöhen lassen. Und insofern ist es ein doppeltes intern zu deeskalieren, sowohl mit allen Mitteln der öffentlichen Debatte, aber auch mit einer effizienteren und glaubwürdigeren Politik in den zentralen Feldern von Ökonomie und Sozialen und außenpolitisch mit dafür zu sorgen, dass Kriege deeskalieren oder sogar beendet werden können. Das ist eine Herausforderung, die immer wichtiger wird. Und die Hoffnung ist, dass dies auch verstärkt, auch durch die Bundesregierung und die Europäer geschieht.
Sagt der Extremismusforscher Professor Hajo Funke. Geplant bzw. gerungen und gestritten wurde 9 Jahre lang. Gestern dann das Aus. Das deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS ist gestoppt. Nun fordern verschiedene Verteidigungspolitiker eine rasche Alternative. Einige wünschen sich ein anderes internationales Projekt mit deutscher Beteiligung. Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte, man müsse jetzt Lehren aus dem Scheitern ziehen für zukünftige Kooperationsprojekte. Benjamin Großkopf berichtet.
Das Aus für FCAS schmerzt, sagt Boris Pistorius, aber er müsse trennen zwischen Herz und Kopf und für das mehr als 100 Milliarden Euro teure Projekt habe es keine Chance mehr auf Einigung gegeben. Viele Gespräche der beiden Regierungen mit der Industrie hätten nicht dazu geführt, die entscheidenden Hürden zu nehmen, so der Bundesverteidigungsminister.
Das war ein ambitioniertes, großes europäisches Projekt, das an der Realität jetzt zerschellt. An dem Verhältnis zu Frankreich ändert das gar nichts. Es gibt eine Vielzahl kleinerer und größerer Projekte, die auf unserer Agenda stehen, die schon laufen oder kurz davor sind, aufs Gleis gesetzt zu werden.
Die Grünen im Bundestag werfen der Bundesregierung hingegen vor, nicht genug Führungskraft gezeigt zu haben. Die AfD forderte, daraus zu lernen. Klar sei, dass europäische Rüstungsindustrien eine europäische Souveränität aufbauen müssten. Geplant war FCAS seit 2017 als das größte europäische Rüstungsprojekt überhaupt. Beteiligt waren Deutschland, Frankreich und Spanien. Das Ziel war, einen neuen Kampfjet zu bauen, der unter anderem den Eurofighter ablöst. Das kommt nun nicht. Andere Teile von FCAS sollen aber nach Angaben aus Regierungskreisen erhalten bleiben. Das beinhaltet beispielsweise eine sogenannte Combat Cloud, ein System, das Flugzeuge, Drohnen oder Sensoren miteinander vernetzt.
Soweit die deutsche Sicht auf das Aus von FCAS. Wir schauen auch noch auf die französische.
NDR Info. Die Meinung.
Von Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker.
Schon die Kommunikation zwischen Berlin und Paris über das Ende des gemeinsamen Projekts FCAS spricht Bände. Im Élysée-Palast wurde man zwar weniger vom Inhalt, aber vom Zeitpunkt des offiziellen Schlussstriches durch die Bundesregierung komplett überrascht. Erst Stunden später kam die Bestätigung aus Paris, versehen mit einigen spitzen Bemerkungen, die letztlich Berlin die Schuld für das Aus in die Schuhe schieben. Das vor 9 Jahren aus der Taufe gehobene deutsch-französische Kampfjet-Projekt FCAS wird nun wohl als Symbol des Scheiterns in die Geschichte der beiden Länder und der europäischen Rüstungskooperation eingehen. Und das gleich auf mehreren Ebenen. Mit dem FCAS-Projekt eines Luftkampfverbundes der neuen Generation wollten Deutschland und Frankreich vor allem den USA unter Donald Trump zeigen, dass die Europäer bereit sind, ihre Verteidigung in die Hand zu nehmen. Heraus kam, dass es selbst im europäischen Kernverbund zwischen Deutschland und Frankreich nicht möglich ist, ein solches 100 Milliarden Euro Projekt erfolgreich zu stemmen. Das Scheitern zeigt auch, über wie wenig Macht Merz und Macron am Ende verfügen. Der Einfluss der beiden war nicht groß genug, um die Rüstungskonzerne Dassault und Airbus zum gemeinsamen Kurs zu verdonnern, trotz aller Lippenbekenntnisse zur Stärkung der europäischen Verteidigungsfähigkeit. Am Ende überwiegen die Egoismen der nationalen Industrien. Und das könnte auch bei anderen deutsch-französischen Projekten weiter Schule machen, etwa beim geplanten gemeinsamen Kampfpanzer. Und wenn in Frankreich im kommenden Jahr tatsächlich der bisher in allen Umfragen klar in Führung liegende rechtsnationale Rassemblement National die Präsidentschaftswahl gewinnen sollte, dann wird man in Berlin vielleicht von den vielen verpassten Chancen der Vergangenheit sprechen. Der gemeinsame Kampfflieger FCAS war eine davon.
Die Meinung von Frankreich-Korrespondent Kai Rienecker. Morgen geht es im Kanzleramt um die großen Reformen mit Sozialverbänden und Arbeitgebern. Wir hören auch, die Bundesländer sollen vorab mit eingebunden werden. Und schon vorab haben führende Vertreter der Bundesregierung 2 Tage lang versucht, Deutschlands Landräte vom schwarz-roten Reform- und Sparkurs zu überzeugen. Vergebens. Die Stimmung auf der Landkreisversammlung war eher mäßig. Die Kritik vieler Landrätinnen und Landräte lautet, die Bundesregierung denke ihre Gesetze nicht zu Ende, die dann ja vor Ort in den Städten und Gemeinden umgesetzt werden müssen. Oliver Neuroth berichtet.
Thorsten Frey hatte wohl schon geahnt, dass diese Veranstaltung für ihn eher unangenehm werden könnte. Gleich zu Beginn seines Auftritts vor den 400 Landrätinnen und Landräten sagt der Kanzleramtschef:
Ich bin das natürlich gewohnt, wenn ich irgendwo auftrete, bin ich meistens eine Enttäuschung.
Er spielt darauf an, dass Kanzler Friedrich Merz eine Rede halten sollte, aber kurzfristig abgesagt hatte. Doch für viele Mitglieder des Landkreistages ist Frey eine inhaltliche Enttäuschung.
Ich fahre desillusioniert nach Hause und ich sage das ganz deutlich.
Anke Beilstein, Landrätin des Kreises Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz. Sie hatte erwartet, dass die Bundesregierung den Vertreterinnen und Vertretern der Landkreise entgegenkommt, ihnen Ideen vorstellt, wie man die angespannte Finanzlage in den Kommunen in den Griff bekommen kann.
Wir brauchen keine Problembeschreibungen. Wir erleben die Realität tagtäglich an der Front vor den Menschen. Und deswegen war meine Hoffnung, dass wir hier Lösungen präsentiert bekommen. Und diese Hoffnung hat sich absolut nicht erfüllt.
Die Landrätinnen und Landräte stellen klar, auch durch Bundesgesetze bekämen die Städte und Gemeinden immer neue Aufgaben, die mit zusätzlichen Kosten verbunden seien. Beispiel Pflegereform. Wenn auf Bewohner von Pflegeheimen höhere Ausgaben zukommen, kann das bedeuten, Menschen sind früher auf Sozialhilfe angewiesen, wofür die Städte und Gemeinden zuständig sind. Die Rücklagen vieler Kommunen seien inzwischen aufgebraucht, sagt Landkreistagspräsident Achim Brötel.
Uns helfen Sätze, die in etwa so lauten, wenn wir halt weniger Geld einnehmen, müssen wir mit weniger Geld auskommen. Die helfen uns keinen Zentimeter weiter, solange ich Rechtsansprüche erfüllen muss. Kann ich vor Ort nicht mit weniger Geld auskommen. Entweder muss ich den Rechtsanspruch beschneiden oder ich muss neues Geld ins System bringen.
Da das nicht in Sicht ist, lautet die Konsequenz, Kreise müssen bei freiwilligen Angeboten kürzen, etwa bei Kultur- und Sportkursen für Kinder und Jugendliche. Eine Entwicklung, die auch Kanzleramtsminister Frey nicht glücklich stimmt. Er spricht von gewaltigen Reformen, die man vor sich habe, um die Wirtschaft anzukurbeln. Sein Kalkül, wächst die Wirtschaft wieder, steigen die Steuereinnahmen, was dem Bund, den Ländern und den Kommunen zugutekommt.
Wir versuchen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sie fair und leistbar für die Kommunen sind,
verspricht Frey. Zusagen für weitere Unterstützung der Politik vor Ort hat der Minister nicht zu verkünden. Er verweist auf die Schritte, die die Bundesregierung schon in die Wege geleitet hat.
Wir haben beispielsweise im Bereich des Katastrophenschutzes, wo die Landkreise auch in besonderer Weise engagiert sind, wo das Ehrenamt besonders stark ist, die Mittel deutlich erhöht. Wir haben beispielsweise die Investitionen im Bereich THW jetzt verdoppelt. Also um viele Dinge, die sozusagen auch unmittelbar vor Ort ankommen, anzusprechen.
Es sind Argumente, die kaum eines der Mitglieder der Landkreisversammlung überzeugen können. Während Bundesfinanzminister Lars Klingbeil bei seinem Auftritt gestern noch Worte fand, bei denen die meisten Landrätinnen und Landräte mitgehen konnten, gelingt das dem Kanzleramtschef heute nicht. Und so zieht der Landkreistag eine durchwachsende Bilanz. Man habe Übereinstimmungen mit dem Kanzleramt, aber auch Differenzen, sei bereit für Veränderungen, doch nicht länger auf Kosten der Kommunen.
Wir schauen jetzt in den Norden. Vor allem dort wird ja viel Strom durch Windkraft erzeugt, oftmals mehr als verbraucht wird oder in südliche Landesteile geliefert werden kann. Erzeugung und Verbrauch unterscheiden sich regional also sehr stark. Der Preis ist in Deutschland jedoch einheitlich geregelt. Und genau das will die Industrie- und Handelskammer IHK jetzt ändern. Sie schlägt vor, dass Schleswig-Holstein und Hamburg eine gemeinsame Stromzone mit Westdänemark eingehen. Das würde die Effizienz steigern, Kosten senken und unnötige Eingriffe in den Strommarkt oder sogar ein Abriegeln verhindern. Per Axel Krüske über die Idee und erste Reaktionen.
Stabile und günstige Strompreise im Norden verspricht das Konzept der gemeinsamen Strompreiszone von Schleswig-Holstein, Hamburg und Westdänemark. Das Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft hat die Ideen analysiert. Technisch ließe sich das Konzept schon 2030 umsetzen. Auf dem Tisch liegt damit erstmal nur ein weiterer Vorschlag, Deutschland Strompreiszonen zu teilen. Die Beschränkung auf die Zentren der Windstromerzeugung nahe der Nordsee bringt aber einen besonderen Vorteil mit sich, erläutert der Hauptgeschäftsführer der IHK Flensburg, Björn Ibsen.
Das würde dann bedeuten, dass in dieser neuen Grünstromzone 90% aller produzierten Energie aus Erneuerbaren kommt. Und das ist nach europäischer Regulatorik ein ganz wichtiger Faktor, weil man dann nämlich grünen Wasserstoff ohne weitere Bedingungen jederzeit herstellen kann.
Bisher gelten strenge Vorgaben, wenn es darum geht, den von der Industrie dringend gebrauchten Wasserstoff klimaneutral herzustellen. Und das ist eine Hürde für die Produktion, die bisher noch nicht in Fahrt gekommen ist. Niedersachsen bliebe in dem Konzept außen vor. Minister Meyer meint aber, sein Bundesland könne gut dabei sein, da es die 90%-Vorgabe bereits jetzt erfülle. In Hamburg spricht Umweltsenatorin Fegebank von guten Lösungsvorschlägen. Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Tobias Goldschmidt betont, wo die Grenze gezogen wird, müsse noch diskutiert werden. Ansonsten verfolgt er die Vorstellung in Brüssel mit Zustimmung.
Der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, wird zu sinkenden Preisen führen in Norddeutschland, aber auch in ganz Deutschland, weil es einfach das volkswirtschaftlich günstigere System ist, mit kleineren Märkten zu arbeiten als mit einem etwas hüftsteif gewordenen großen Energiemarkt.
In den europäischen Strompreiszonen können Großhändler Energiemengen zu einem Preis einkaufen, der viertelstündlich schwankt, aber im jeweiligen Gebiet einheitlich ist. Der Markt regelt sich nach Angebot und Nachfrage. In Deutschland ist er jedoch in Schieflage geraten, weil der Netzausbau deutlich hinter dem Zeitplan liegt. Wenn viel Windenergie im Norden produziert wird, tendiert der Strompreis deutschlandweit gegen Null. Das treibt die Nachfrage hoch. Die Leitungen können die Energie aber gar nicht in den Süden transportieren. Die Folge: Gas- und Kohlekraftwerke im Süden springen ein. Die Mehrkosten tragen Verbraucher und Steuerzahler. Doch die süddeutschen Bundesländer fürchten bei einer Unterteilung der Strompreiszonen Wettbewerbsnachteile. Im Koalitionsvertrag haben CDU und SPD im Bund vereinbart, an einer einheitlichen Strompreiszone festzuhalten, zumal ein Neuzuschnitt auch einen hohen organisatorischen Aufwand verursachen würde. Druck kommt von der EU, die eine Teilung anordnen könnte, weiß der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler.
Die Kommission hat ja auch Papiere vorgelegt, dass der Strommarkt mehr regionalisiert wird. Und von daher spielt das denen voll in den Karten. Also ich war im Februar zuletzt in Brüssel und habe mit dem zuständigen Kommissar Dan Jørgensen dazu gesprochen. Und der findet diese Initiative sehr vielversprechend. Von daher rennen wir da sozusagen offene Türen in Brüssel mit diesem Vorschlag ein.
Energiekommissar Jørgensen kommt aus Dänemark. Die neue Regierung in Kopenhagen hat allerdings noch keinen offiziellen Kommentar abgegeben. Die Voraussetzungen für eine gemeinsame Zone wären vorhanden. Das Stromnetz zwischen Deutschland und Dänemark ist gut ausgebaut. Parallel zur A7 verläuft eine leistungsstarke Hochspannungsleitung. Und auch die neue Westküstenleitung ist nach Angaben des Netzbetreibers Energinet inzwischen in Dänemark angebunden. Vorerst prüfen allerdings die EU-Behörden, ob ein Aktionsplan der Bundesregierung ausreicht. Diese hatte im Herbst versprochen, den Stromnetzausbau voranzubringen und die Leitungen auszulasten, um eine Unterteilung der deutschen Strompreiszone zu verhindern.
Ein Bericht von Per Axel Kröske. Und wir kommen noch zum Sport. Denn übermorgen beginnt sie offiziell, die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada. Vor allem aus den Vereinigten Staaten haben wir schon im Vorfeld einiges gehört, was die Vorfreude trübt. Da geht es um Ticketpreise, Anreiseerschwernisse für Fans aus einigen Ländern. Und nun scheint das auch einige Aktive zu treffen. Moritz Kühn aus der Sportredaktion. Ein Schiedsrichter ist abgewiesen worden. Was wissen wir schon über diesen Vorfall?
Ja, es geht um Omar Atan aus Somalia. Den hatte der Weltfußballverband FIFA für diese WM nominiert. Er sollte als erster somalischer Schiedsrichter bei diesem größten Turnier der Welt pfeifen. Aber dem 34-Jährigen wurde gestern in Miami die Einreise verweigert. Dabei soll er ein gültiges Visum gehabt haben, hat jedenfalls ein Vertreter des somalischen Sportministeriums gesagt. Also es ist nicht klar, was genau das Problem war, warum er wieder zurückfliegen musste. Klar ist, Somalia gehört zu jenen Ländern, die auf einer von der US-Regierung unter Präsident Trump erstellten Liste mit generellen Einreiseverboten stehen. Grundsätzlich soll es aber auch Ausnahmen geben, eben für Sportler, die in den USA bei internationalen Wettbewerben antreten. Diese Ausnahme gab es aber in diesem Fall beim Schiedsrichter Omar Atan aus Somalia nicht.
Und gibt es schon Reaktionen auf diesen Fall?
Ja, Andrew Giuliani, der die Taskforce des Weißen Hauses leitet, sagte dem britischen Sender BBC, er könne nicht auf Details eingehen, aber Zitat, ich kann Ihnen sagen, dass die Entscheidung der Zoll- und Grenzschutzbehörde richtig war und ich unterstütze diese Entscheidung.
Nun ist das ja eine kleinteilige Geschichte, so eine WM mit allen Spielern und eben auch Schiedsrichtern zu organisieren. Was heißt das jetzt fürs Turnier?
Ja, zunächst einmal, dass nur 51 statt 52 Schiedsrichter dabei sind. Aber klar, darüber hinaus schafft dieser Vorgang ein Gefühl der Unsicherheit und stellt einen reibungslosen Ablauf des Turniers in Frage. Im Jahr 2017 hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino noch gesagt, den Zuschlag für die WM bekomme nur das Land, das allen Teams, Funktionären und Fans die Einreise ermögliche. Die Vorgaben werden klar sein, so Infantino damals. Jetzt ist davon keine Rede mehr. Der Weltfußballverband FIFA schlägt andere Töne an und teilte nach dem Einreiseverbot für den WM-Schiedsrichter aus Somalia mit, Zitat, Wie bei früheren FIFA-Wettbewerben entscheidet letztlich die Regierung des Gastgebers darüber, wer ein Visum erhält und wem die Einreise in das Land gestattet wird.
Also da gab es klar einen Richtungswechsel. Moritz, es gibt ja noch weitere Fälle, wo es zu Abweisungen oder zumindest Befragungen von Spielern und Fans kam, oder?
Ja, eine ganze Reihe. Zum Beispiel hatte der Schweizer Nationalspieler Breel Embolo Probleme bei der Einreisegenehmigung, weil er kürzlich wegen einer Drohung rechtskräftig verurteilt worden war. Mittlerweile ist er aber vor Ort, durfte zu seinen Teamkollegen in die USA reisen. Vor Ort in den USA ist auch der irakische Stürmer Ayman Hussein, der aber fast 7 Stunden am Flughafen in Chicago befragt wurde, bevor er ins Land durfte. Dem Fotografen der irakischen Nationalmannschaft wurde dagegen die Einreise verwehrt. Auch nicht zur WM fliegen dürfen mehrere schottische Fans, die eigentlich schon einen genehmigten ESTA-Antrag hatten. Aber dann soll sich dieser Antrag, den jeder Tourist benötigt, um in die USA einzureisen, anscheinend kurzfristig auf Reise nicht autorisiert geändert haben.
Soweit also die, die einreisen wollten, aber nicht konnten. Schauen wir noch auf den Iran. Da gibt es offenbar noch ein Fragezeichen, ob das Team wirklich auch in die USA fährt zu den Spielen. Das Team ist angereist, ist in Mexiko untergebracht, aber müsste eben immer rein und raus und gegebenenfalls auch ohne die eigenen Fans spielen.
Ja, der Nationale Fußballverband des Iran hat heute mitgeteilt, dass dem Land von den Vereinigten Staaten die zugeteilten Eintrittskarten für die Gruppenspiele kurzfristig entzogen worden seien. Heißt also, keine iranischen Fans dürfen zu den Spielen ihrer Nationalmannschaft in die USA reisen. Der Verband bezeichnete diesen Schritt als widersprüchlich zum Geist internationaler Wettbewerbe und zum Grundsatz der Gleichberechtigung der teilnehmenden Länder. Eine Reaktion von der FIFA oder den US-Veranstaltern gab es dazu noch nicht.
Soweit Moritz Kühn aus der Sportredaktion mit Infos zur Fußballweltmeisterschaft in den USA. Und damit enden unsere Themen des Tages für Dienstag, den 9. Juni.